Können stille werden und beten. Herr Jesus, das ist unser Ziel, dein Angesicht zu sehen. Und wir werden dein Angesicht schauen. Weil du es in deinem Wort uns verheißen hast, wir werden dich sehen, wie du bist. Wir preisen dich dafür. Herr Jesus, wir möchten dich aber auch jetzt bitten, gib du Gnade, dass wir dein Wort hören und aufnehmen und in die Wirklichkeit umsetzen. Wir danken dir dafür, dass du uns dieses Wort gegeben hast. Es ist uns Speise unterwegs nach der oberen Heimat. Wir sind hier nicht zu Hause. Wir sind Fremdlinge. Wir sind Pilgrime, die dein Wort brauchen. Es ist unsere Nahrung. Wir danken dir, wie du einstmals Israel durch die 40-jährige Wüste geführt hast. Und sie hatten immer genug der Speise des Himmels. So hast du auch uns die geistliche Speise in genügender Weise gegeben, dass wir keinen Mangel haben. Wir möchten dich bitten, Herr Jesus, dass wir sie dankbaren Herzens aufnehmen. Es ist ja dein Wort, nicht das unsere. Aber wir preisen dich dafür, dass du uns dieses Wort so nahe unseren Herzen gebracht hast. Nun bitten wir, dass du alles Störende hier aus uns hinaus tun möchtest. Wirke durch die Kraft dieses deines Wortes und deines Geistes, damit wir teilhaftig sind deiner Güter. Amen. Wir haben jetzt in der zweiten Stunde eine Kurzbotschaft und wollen hineinschauen in das Wort des Alten Testaments und wollen da aus den Psalmen ein kurzes Wort nehmen, einen Satz, einen Vers aus Psalm 141, den Vers 2. Psalm 141, Vers 2. Da heißt es, lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet, die Erhebung meiner Hände als Abendopfer. Soweit. Dieser Psalm ist von David. David ist eine der Personen, die uns in Übermaß Belehrung hinterlassen hat, durch all sein Leben und Wirken auf dieser Erde. David war ein Mensch wie wir, aber Gott hatte ihn erhoben als ein Vorbild auf den Christus betreffs seiner königlichen Würde. David war reich geworden durch Gott im Vorbild auf den weit, weit größeren Reichtum, der in Christo ist. David hat gesündigt, aber Christus nicht. Welch ein Unterschied! David lebte hier in dieser vergänglichen Welt. Unser Herr lebt in der unvergänglichen und sein Auftritt für jene 33 Jahre gut, war eine Angelegenheit, um uns zu erretten. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, wie er genannt wird, stellen wir uns diesen Titel vor, den wir alle nicht haben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ich bin froh, dass Gott solche Titel heute nicht vergibt. Die würden alle spinnen. Aber Gott hat uns einen noch größeren Titel gegeben, Kinder Gottes zu sein. Bei dieser Aussage gerät niemand ins Spinnen. Ich habe es noch nicht gehört, noch nicht gesehen und erlebt. Dieser Mann nach dem Herzen Gottes ist uns in vielem ein gewaltiges Vorbild, auch heute noch. Seine tiefe und innige Gemeinschaft mit Gott, dem Lebendigen, erfreut selbst unsere Seelen heute noch. Wir müssen uns mit dem Worte Gottes tief beschäftigen, damit uns diese Reichtümer greifbar nahe werden. Denn der Umgang mit Gottes Wort ist Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Dieser innigen Herzensverbindung wegen musste David, den Gott von den Triften herausrufen musste, dort wo die Schafe des Vaters gehütet wurden, einen hohen Preis der Erniedrigung und der Demütigungen in seinem Leben hinnehmen. Wenn Gott jemand gebraucht, in besonderer Weise, auch heute noch, dann führt er solche in die Tiefen von Demütigungen. Weichen wir diesen Demütigungen aus, machen wir es so, dass wir zurückschlagen, dann kann der Herr uns für sein vorgesehenes Werk nicht gebrauchen. Er führt diesen Jüngling von den Triften der Schafe weg, wohin? Und stellt ihn vor den König Saul. Und wir kennen die Geschichte mit dem Überwuchs des Goliath, wie Gott es war, der ihn erhob, der praktisch dort das Leben des Saul gerettet hat. Denn alle Israeliten zitterten, wenn sie den Philister Goliath sahen, der hervorkam zu bestimmten Zeitpunkten, um die Knochen der Israeliten zum Erweichen zu bringen. Wir sehen daraus, dass es der Wille Gottes ist, uns in die Tiefe von Leid zu bringen. Und genau durch diesen Saul, dem er in letzter Konsequenz das Leben zu danken hatte, er trachtete ihm über lange Zeit nach seinem Leben, obgleich er ihm nur Gutes getan hatte. Ein Bild auf unseren Herrn Jesus. Freud und Leid, Positives und Negatives, liegen auf dieser Erde ganz, ganz dicht beieinander. Damals bei David, heute bei uns. Wie ist dein und mein Verhalten gegenüber die Führungen unseres Herrn, wenn er uns gebrauchen will? Denn so wie wir sind, da ist nicht viel drin. Er will uns demütigen. Wir sind für den Herrn vom Fleisch her zu stark. Dadurch sind wir zu schwach in den geistlichen Dingen. War es nicht auch so bei unserem Herrn, bei dem auch Freud und Leid so ganz dicht beieinander lagen? Ich meine schon. Erduldete er doch das Kreuz, die gewaltigste Erniedrigung, die wir uns vorstellen können. Er, der Herr des Lebens, überlässt sich selbst den Händen sündiger, verlorener Geschöpfe. Grandios. Einmalig. Er wird nie wieder im Fleische kommen oder leiden. Würde er nur im Fleische kommen, wäre sein Leid bereits da. Es wird nie wieder geschehen. Braucht keine Angst zu haben. Wegen dieser Erniedrigung des Kreuzes erduldete er, sagt die Bibel, das Kreuz wegen der vor ihm liegenden Freude. Welche Freude ist denn mit dem Kreuz verbunden? Nun, wenn wir uns freuen, dass wir dadurch mittels des Glaubens ewiges Leben empfangen, dann ist das verständlich. Aber der Herr, er, der Herr des Lebens, gab sein Leben. Ist das Freude? Wie wurde er vorher geschlagen? Durch Geißelung. Wie wurde er gemartert? Durch die Dornenkrone, auf die man schlug? Hatte er das nötig? Na, absolut nicht. Ja, warum hat er es denn dann auf sich genommen? Weil wir sonst nicht errettet worden wären. Aus Liebe zu dir hat der Herr das auf sich genommen. Aus Liebe? Jawohl! Aus dieser Liebe entsprang die Freude der Frucht des Kreuzes. Alle Erretteten in Christo sind heute Frucht seines Kreuzes. Und das war seine Freude. In Betreff dieser Freude ging er hin, das Kreuz und alles Leid und alle Bitternis zu erdulden. Das war Liebe Gottes für verlorene Menschen. Selbst unser Herr nahm auf dieser Erde an dieser Zerrissenheit, an Freud und Leid in besonderer Weise, wie wir wissen, teil. Das Leid, so bitter es war, war nicht das Größte. Das Stärkere blieb seine Freude, die er in der Frucht seiner Leiden bereits hier erkannte. Zwar sind wir nach Gottes Willen in diese Welt hineingestellt, doch unser Bürgertum ist in den Himmeln. Benehmen wir uns hier nicht erdverbunden. Wir sind hier Fremdlinge. Dann, wenn wir bei ihm sind, dann wird allein die Freude herrschen. Kummer und Leid sind dann für immer entflohen. Sie kehren nie mehr zurück. Nie wieder werden wir das finden, was uns hier Not und Sünde war. Die nie endende Gegenwart unseres Herrn garantiert uns das. Nicht wir sind eine Garantie, sondern unser Herr selbst. Wir haben heute Morgen das Wort Bürge gehört. Uns ist es verboten zu bürgen. Warum ist es uns verboten? Weil wir sündig sind. Sünde ist, hängt mit Untreue im Zusammenhang. Aber er, der Wahre, der Sündlose, er kann bürgen. Er ist die Bürgschaft für unser ewiges Leben, welches wir in Christo Jesu haben. Darum sehnen unsere Herzen sich danach, sein Angesicht zu schauen, ihn zu sehen, der uns bewiesenerweise so geliebt hat, wie uns kein Mensch lieb haben könnte. So stimmen wir in den Ruf der Aufforderung seines Wortes mit ein, dass da lautet, komme bald, Herr Jesus. Wie sehr du dich überhaupt danach sehnst, Christus zu schauen, wird der Herr an deinem wahrnehmbaren oder auch ausgebliebenen Ruf, komme bald, Herr Jesus, erkennen. Nicht wir beurteilen diese Dinge, sondern der Herr selbst. Er weiß genau, wann du das letzte Mal im Gebet solches Herzensanliegen vor ihm hattest. Aber noch sind wir hier, auf dieser krummen Erde, von der uns die Heilige Schrift, ich rede jetzt von der Gemeinde, nicht später, nichts Positives zusagt. Im Gegenteil. Wohl dem darum, der da erkannt hat, sich in dieser Zeit nach dem Herrn völlig auszustrecken. Das heißt, wer Christus erkannt hat, wird sich danach ausstrecken, ihm, nicht Menschen, sondern ihm zu gefallen. Ist dein Leben also gezeichnet? Sind unsere Bemühungen nicht vordergründig, dem Herrn zu gefallen? Dann fallen wir in Eitelkeit unserer Herzen, wenn wir ihm nicht gefallen wollen. Und gefallen uns selbst und vielleicht sogar noch der Welt. Und wer der Gott dieser Welt, 2. Korinther 4, Vers 4 ist, das wissen wir. Dann gefällst du dem Pferdefüßigen. Wir kämen hier zur Frage, die sich für uns erhebt. Wie gefalle ich meinem Herrn? Und was muss ich dabei tun, um ihm zu gefallen? Als Kinder des Lichts sind wir selbst verantwortlich für die innige Verbindung zum Herzen unseres Herrn Jesus. Nicht andere. Wir selbst sind die Verantwortlichen. Den tiefen Umgang mit unserem Schöpfergott haben wir nach Aussagen der Heiligen Schrift im Gebet. Darum auch, wenn du ins Kämmerlein gehst, dann verschließe. Das heißt heute, dreh den Schlüssel richtig rum. Da hat niemand zu horchen oder zu genießen, egal auf welcher Seite, wenn ich mein Herz meinem Gott offenbare, ausschütte, wenn ich mein Herz seinem Licht eröffne. An deinem Gebetsleben erkennt der Herr, erkennen auch wir die Gemeinschaft mit unserem Herrn. Geschwister, wir müssen diese Gemeinschaft mit Jesus suchen, sonst kommen wir nicht hinein. Wir müssen darum bitten und wir müssen unseren Teil dazu geben. Wir müssen auf die Knie gehen, unsere Hände falten und ihm unser Herz kund werden lassen. Es kommt grundsätzlich nicht auf die Zeitlänge meines Gebets mit meinem Gott an. Das lehrt uns auch das Neue Testament mit dem, ja, der Pharisäer und der, die da im Tempel stehen, der da das riesig lange Gebet hält. Und der andere, der wollte kaum aufschauen, schlug an seine Brust und sagt, sei mir, Herr, dem Sünder gnädig. Und die Bibel sagt, wer gerechtfertigt hinausging, nicht alle beide, sondern nur einer. Also kommt's in der letzten Konsequenz nicht darauf an. Und noch viel weniger auf schöngeistige Formulierungen. Das hat für Gott keinen Wert. Das ist für Gott unbrauchbar. Hat der Herr Jesus schöngeistig gebetet? Ich kann mich nicht entsinnen. Ich wüsste nicht wo. Wenn ich sein Gebet, nehmen wir nur mal das Vater unser an, das ist nicht schöngeistig, aber durch und durch praxisbezogen, besser konnte er es den Jüngern nicht sagen. Sondern es kommt darauf an, ob mein Gebet vor ihm Wahrheit ist. Ob ich in ihm, vor ihm, unserem Gott, in Wahrheit bin, der ich so bete. Und diese Wahrheit ist dann zugleich auch meine Vollmacht, die ich vom Herrn habe. Gott gibt uns keine andere Vollmacht als die, die wir vor ihm sind. Kinder des Lichts, die wir so vor ihm sind, dass er uns das geben kann, was wir würdig verwalten. Darauf kommt's an. In Wort und Tat sollen wir sein. Darum sollen wir besorgt sein, was ja auch den Gedanken des David entsprach, wenn er im Textwort sagt, lass als Räucherwerk vor dir bestehen mein Gebet. Er drückt es alttestamentlich verbunden aus. Sein Gebet möge Gott mit anderen Worten als ein Räucherwerk bestehen lassen. Was war das Räucherwerk? Ganz kurz schlagen wir 2. Mose 30 auf. 2. Mose 30 und lesen den Vers 34. Da heißt es, nimm dir wohl riechende Gewürze, Stakte und Räuchermuschel und Galban, wohlriechende Gewürze und reinen Weihrauch, zu gleichen Teilen sollen sie sein. Und dann lesen wir noch in 35a und mache Räucherwerk daraus. Und 37a und das Räucherwerk, das du machen sollst, nach dem Verhältnis seiner Bestandteile sollst du sie, ja, soweit, nach dem Verhältnis seiner Bestandteile. Soweit wollen wir es lesen. Das Rauch- oder Räucherwerk war eine von Gott vorgeschriebene und gewünschte Mischung wohlriechender Gewürze und reinem Weihrauch. Weihrauch war das Endprodukt von Baumharzen. Das Gott wohlgefällige Verhältnis. Er hat ja darum gebeten, dass sein Gebet solches Räucherwerk sein möchte. Das Verhältnis der Bestandteile des Räucherwerks im Blick auf das Gebet, auf den Gebetsinhalt betrifft den Glauben. Das sind die Bestandteile, neutestamentlich. Der Gehorsam, die Liebe zum Herrn. Geschwister, wir brauchen uns keine Probleme zu machen, dass wir vielleicht eine Schwester oder einen Bruder nicht richtig lieben könnten. Das ist alles Unsinn. Wenn wir den Herrn Jesus lieb haben, wie seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist, und wir in dieser Liebe vor Gott stehen, haben wir diese Probleme nicht. Wenn das Verhältnis der Bestandteile nicht stimmt, anstelle von Glauben, ein wenig Unglauben, dann fehlt es an der Lieblichkeit des Gebets hin zu unserem Gott. Es sollte emporsteigen als lieblicher Geruch zum Herrn. So wie die täglichen beständigen Opfer dargebracht wurden, Abend- und Morgenopfer, sollen auch unsere Gebete verlässlich, nicht vergessenerweise vor Gott erscheinen. Weil Gott Verheißungen in das Gebet gelegt hat, nehmen die Erretteten an den Planerfüllungen Gottes daran teil. Gott hat für jedes seiner Kinder einen Plan, auch für dich und für mich. Darum sollten wir Beter werden, dass sein Plan in uns zur Ausreife kommt. Selbst in Offenbarung Kapitel 8, Vers 4 lesen wir, der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf zu Gott. So bittet also der David vor dem Herrn, lass mein Gebet vor dir als Räucherwerk aus dem Heiligtum sein. Zwar haben wir alle viele Bitten im Gebet, wo aber beten wir für Heiligung und Annahme unserer Gebete? Es liegt wie ein Geheimnis Gottes über das Gebet gebreitet. Wie anders könnte Paulus, der Heidenapostel, in Epheser 6, Vers anders sagen, indem er schreibt, zu aller Zeit betend, mit allem Gebet. Also musste Paulus, oder wusste Paulus von dem hohen Wert des Gebets. Alle Zeit zu beten, ist kein Beweis, in Vollmacht zu sein. Auch dann, wenn wir unser Bitten vorbringen, stehen wir mit Gott in direkter Verbindung. Geschwister, wir sollten unsere Gebete verrichten im Bewusstsein, dass wir vor Gott stehen. Ich glaube, darauf kommt es an. Die Kraft des Vollzuges liegt im Glauben. So pünktlich wie die Weisung des Gesetzes die Opferungen vorschrieb, die konnten nicht die Opferungen vollziehen, wann sie Lust hatten oder wann es geregnet oder Sonnenschein war. So ging's nicht. Soll das sein Gebet im Wohlgeruch des Räucherwerks vor Gott gefunden werden. Ach, möchten unsere Gebete vor dem lebendigen Gott ein solcher Wohlgeruch sein. Und dann heißt es weiter, die Erhebung meiner Hände als Abendopfer. Wenn wir hier an dieser Stelle vom Aufheben der Hände des Gebets lesen, so hat das nichts, aber auch gar nichts mit den Turbulenzen der Hände über den Köpfen bei den Pfingstlern zu tun. Ich mache hier ganz, ganz deutlich darauf aufmerksam. Der Alttestamentler stand vor Gott. Dann streckte er seine Arme aus, das war das Erheben der Hände, in die Waagerechte, mit den Handflächen nach oben als ein Zeichen, dass sie von Gott gefüllt werden möchten. In dieser Armhaltung ging der Israelit nach unten auf seine Knie. Das machen viele der Juden heute noch. Ich habe in die jüdischen Rituale ein ganzes Stück hineinschauen können. Ich war 12 Jahre etwa, war ein solcher Jude mein Arbeitgeber. Ich bin zu ihm aus diesen Gründen hingegangen. Ich hatte einen guten Posten, den habe ich aufgegeben und bin zu ihm gegangen. Der war nicht schlechter, davon abgesehen. Das ist eine sehr schwere Gebetshaltung. Die hat damals Gott gefordert, weil damals eine Erfüllung, eine Rechtfertigung im Werk lag. Deshalb mussten sie das machen. Ich möchte alle Geschwister hier bitten, heute Mittag, wenn wir ein wenig Zeit auf dem Zimmer haben, ihr legt die Uhr daneben hin, dass ihr die Arme schön vorhalten könnt, und dann probiert ihr das, wie es hier gesagt war. Und dann werdet ihr sehen, bei wie vielen Minuten die Arme nach unten sinken. Und jetzt wisst ihr, warum der Mann Gottes von dem, ja, da waren zwei, die die Schultern, die haben Steine geholt, haben sich darauf gesetzt, haben die auf jeder Schulter den Arm hochgehalten, der Aaron und der Hur, zur rechten und zur linken Seite, haben sie den Mose stützen müssen, sonst wären die Arme nach unten gefallen. Aber das allein, das Aufheben der Hände, wie wir hier gelesen haben, möge Gott ihm als Abendopfer anrechnen. Wir sehen, wie so stark und kräftig das Werk rechtfertigte. Nicht Herz und Geist waren dort damals die primären Verbundenheiten zu Gott wie heute, sondern das Aufheben der Hände selbst. Warum wohl sollte die Aufhebung der Hände als Abend und nicht als Morgenopfer angesehen werden? Wir müssen das schon ein klein wenig wissen. David mag an seine Stellung vor Gott gedacht haben, in welcher er auch an sein Abscheiden aus dieser Welt dachte. Denn auch David stand vor dieser Nacht, von der es heißt, da niemand mehr wirken kann. Das Abendopfer leitete doch täglich die kommende Nacht ein und nicht das Morgenopfer. Das Abendopfer sollte dem Israeliten die Gottesverbundenheit die kommende Nacht hinein zur Verfügung stehen, weil David ein starker Beter war, rechnete er von Gott her mit viel Beistand und Gottes Hilfe für die kommende Nacht. Das drückt das Abendopfer aus. Hinter dem Wort Abendopfer finden wir in der Elberfelder Bibel die Fußnote. Da lesen wir unter eigentlich Abendopfer. Im Speisopfer erkennen wir das fleischgewordene Wort. Es ist unser Herr Jesus Christus, welchen wir hier im Speisopfer sehen. David hat die Lebensgeschichte unseres Herrn nicht gekannt, aber die Aussprüche in seinem Leidenspsalmen lassen darauf schließen, dass er durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, solcher in ihm war, auch ein Stück der Leiden des Messias erfasst zu haben. Aus dem Textvers 2 lesen wir, wie so sorgfältig David betreffs seiner Seele vor dem Herrn gefunden wurde. Für uns ersehen wir die Worte Gottes in 1. Thessalonicher 5, Vers 23, wo es heißt, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Sieht der treue Herr uns in dieser Heiligung, worin wir uns ausstrecken und bewahren, finden wir in völliger Art, worin wir zugleich tadellos erfunden werden, auf dem Gebieten nach Geist, Seele und Leib. Wir bitten heute und erbitten vom Herrn diese völlige Heiligung, worin Gott mit uns, einem jeden Einzelnen, zum Ziele kommen wird. Amen.